HR2 Kultur. Der Tag.
Im Rahmen des Sommerprogramms von HR2 Kultur der Tag wiederholen wir heute die Sendung vom 25. März dieses Jahres. Sie heißt Das Tier und wir – Wildnis als Gefahr. Und sie wird moderiert von Florian Schwinn.
Keine Angst vor großen Tieren.
Womöglich wurde das gefährliche Coronavirus von einem Pangolin, auch Schuppentier genannt, übertragen.
60% dieser neuen Erreger sind also von Tieren auf den Menschen übergegangen. Es sind sogenannte Zoonosen.
Nur schnell parieren, du bekommst, was du verlangst.
Viele neue, also scheinbar neue Erreger, mit denen haben wir es also zunehmend zu tun, weil wir natürlich immer mehr in diese abgelegenen Gebiete, Lebensräume eben hineingelangen.
Und in Kontakt mit Wildtieren kommen, bei den Jägern, bei den Viehzüchtern. Außerdem begünstigen Städte Entstehung und Ausbreitung von Zoonosen durch Märkte, auf denen lebendige Tiere angeboten werden.
Wenn du Mut hast, kannst du nichts verlieren. Wenn es schief geht, das geht auch.
Schweinezucht ist, die Influenza antreibt. Oder eben auch in China diese wilden Karnivoren, die eigentlich nicht in landwirtschaftliche Zucht gehören.
Wir bestellen aus China, wir bestellen aus Amerika. Das kommt rechts und links und hoch und runter. Also das Problem ist wirklich menschgemacht.
Keine Angst vor großen Tieren. Keine Angst, die tun nicht weh. Wenn du Mut hast, kannst du nichts verlieren. Wenn es schief geht, das geht auch passieren. Keine Angst,
nur schnell parken. Wie war das noch? Welchem Viehzeug sollen wir die Corona-Epidemie verdanken? Dem Schuppentier? Von einer Schlange war auch schon mal die Rede. Oder war es wieder eine Fledermaus wie beim Ebola-Virus in Afrika? Oder möglicherweise auch bei der ersten Corona-Pandemie vor inzwischen 18 Jahren. Uns allen noch bekannt als SARS. Jedenfalls sind die Viren in den wilden Tieren offenbar von übel. Und wenn man wilde Tiere isst, wie das die Chinesen tun und die Afrikaner, dann zack, hat man das Virus und die Epidemie. Warum funktioniert das dann mit Hirsch und Reh und Wildschwein nicht so? Weil wir hier nicht in den Tropen leben. Liegt Wuhan in den Tropen? Natürlich nicht. Also wie ist das nun mit den Zoonosen, mit den Krankheiten, die vom Tier zum Menschen übertragen werden? Sind sie der Ursprung der Epidemien und letztlich der Pandemien und vieltausendfachen Todes? Müssen wir deshalb Wildfleisch meiden und uns raushalten aus der Wildnis? Den Tieren würde das sehr gefallen, den Artenschützern unter den Menschen auch. Aber was ist dann mit den Krankheiten unserer Nutztiere? Was ist, wenn das Influenzavirus der Vögel mutiert und von der Geflügelpest zur Vogelgrippe wird und uns Menschen befällt? Könnte die nächste Epidemie dann aus der Hähnchenmast kommen? Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir erst einmal auf die Krankheiten, die wir uns bei Tieren holen. Yvonne Meyer über die Zoonosen.
Das Coronavirus befällt hauptsächlich die Lungen und kann dabei auch tödlich sein. Wahrscheinlich kommt es ursprünglich in Fledermäusen vor und ist dann über einen tierischen Zwischenwirt bis zum Menschen gelangt. Das könnte eine Schlange gewesen sein oder ein Schuppentier oder ein ganz anderes Tier. Welches? Das ist bislang ungeklärt. Das Coronavirus ist aber auf jeden Fall einer der vielen Erreger, die schon von einem Tier auf uns Menschen übergesprungen sind.
Das passiert relativ häufig und ein wichtiger Faktor ist natürlich, wie eng der Mensch mit diesen Tieren zusammenlebt. Natürlich ist das bei Nutztieren häufiger der Fall als bei Wildtieren, aber in unserer eng vernetzten Welt und insbesondere eben in Asien kommt es eben dazu, dass der Mensch sehr eng mit Wildtieren auch zusammenlebt.
Sagt Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Meist ist so eine Ansteckung harmlos. Unsere Abwehr kommt damit zurecht. Im Glücksfall ist der tierische Erreger sogar weniger gefährlich als die Menschenvariante. Beispiel die Pocken. Die Menschenpocken sind sehr ansteckend und können sogar tödlich verlaufen. Die Kuhpocken dagegen lösen im Menschen zwar eine Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems aus, aber nicht die Krankheit. Das Ergebnis? Wer die Kuhpocken hatte, bekommt die Menschenpocken nicht mehr. So entstand im 18. Jahrhundert die erste Impfung, ein Durchbruch in der modernen Medizin. Dennoch gibt es ein paar sehr gefährliche Erreger, die vom Tier kommen.
Die ganz klassischen, berühmten, die auch jeder kennt, das ist natürlich das Tollwutvirus, was bei uns ja auch lange Zeit verbreitet war. Mittlerweile aufgrund der Impfkampagnen ist ja die von den Füchsen übertragen wurde, ausgerottet in Deutschland. Es gibt also nur noch die Fledermaustollwut bei uns.
Zoonose nennen Fachleute Erreger, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Auch die Schweinegrippe aus dem Jahr 2009 und 2010 gehört dazu. Salmonellen, das Zika-Virus und auch die Ansteckung mit einem Bakterium, das in Rohmilch oder rohem Geflügel vorkommt, das Campylobacter pylori. Davon kann man Durchfall bekommen und es kommt besonders häufig bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren vor. Der Grund wahrscheinlich? Das ist die Zeit, in der junge Menschen von zu Hause ausziehen und anfangen, selbst zu kochen und offensichtlich die Grundregeln der Hygiene noch nicht so beherrschen. Wichtig: Hände waschen und das Essen durcherhitzen auf ca. 70 Grad. Damit tötet man übrigens die meisten solcher Krankheitserreger ab. Was kann man noch tun, um sich zu schützen?
Ja, in Deutschland ist das relativ einfach, weil wir einfach diesen engen Kontakt zu Wildtieren normalerweise nicht haben. Aber wir raten gerade unseren Reisenden, also die eben zum Beispiel nach Afrika oder eben auch nach Asien reisen, sich von Wildtieren fernzuhalten. Das heißt, keine Affen zu streicheln, nicht mit den Elefanten zu knutschen oder mit den Kamelen. Also Wildtiere sind eben Wildtiere und keine Kuscheltiere.
Denn den Erregern ist es letztlich egal, ob sie ein Tier oder einen Menschen befallen. Mehr noch, für Bakterien und Viren ist ein Mensch einfach auch nur ein Tier. Und ein neuer Wirt verbessert die Möglichkeit, sich noch weiter auszubreiten.
Womit dann auch schon mal geklärt wäre, weshalb die meisten Zoonosen, also die Krankheiten, die wir uns bei Tieren einfangen, von Säugetieren stammen oder Säugetiere als Reservoir oder Zwischenwirt haben, weil Homo sapiens eben auch nur ein Säugetier ist, einer der großen Menschenaffen halt. Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe und Wissenschaftsjournalist, Korrespondent des renommierten Fachmagazins Science und Autor unter anderem des Buches Seuchen. Guten Tag.
Schönen Tag.
Wollen wir mal ausnahmsweise in diesen Tagen nicht mit Corona anfangen, sondern mit der Pandemie, die in den letzten Jahrzehnten die meisten Toten weltweit gefordert hat, die aber von den meisten so gar nicht als Pandemie begriffen worden ist oder heute bis heute nicht so begriffen wird. HIV/AIDS, 1981 als Krankheit definiert, laut UN-AIDS rund 35 Millionen Tote weltweit. Ist das die schlimmste Pandemie der jüngeren Zeit?
Ja, ich glaube, also mit Sicherheit ist das die definierende Pandemie des 20. Jahrhunderts. Und in gewisser Weise ist das in Zeitlupe, weil es halt sich anders ausbreitet, das, was wir jetzt auch gesehen haben mit Coronavirus, nur auf einer viel, viel schnelleren Zeitskala. Und eine der Sachen, die ich ganz interessant finde, ist eigentlich, wenn man sich nochmal anguckt, wie das angefangen hat. Das war ja auch so, dass 1981 es erste Berichte gab über ein Cluster von Menschen, die eine ungewöhnliche Lungenentzündung hatten. Und das war im Grunde genommen das erste Signal. Genauso war das ja auch beim Coronavirus, dass man gesehen hat, okay, da gibt es ungewöhnliche Lungenentzündung. Das hatte China am 31.12. des letzten Jahres, glaube ich, bekannt gegeben. Und ja, und innerhalb relativ kurzer Zeit sind wir in die Situation gekommen, in der wir jetzt sind.
Und wie kam das HIV-Virus damals zu uns? Welche Tiere waren da beteiligt?
Genau, das ist ein interessantes Beispiel, weil es tatsächlich mehrere verschiedene Stämme gibt vom HIV-Virus. Die sind mehrfach auf den Menschen übergesprungen. Also es ist mindestens zweimal vom Schimpansen auf den Menschen übergesprungen und zweimal vom Gorilla. Und da gibt es dann entsprechend die verschiedenen Stämme, M, N und O. Und einer dieser Stämme ist für den Großteil aller Infektionen und Todesfälle weltweit verantwortlich. Und die anderen drei sind sehr viel schlechter darin gewesen, sich auszubreiten. Das zeigt halt auch wieder, die Viren sind halt unterschiedlich gut darauf vorbereitet, sich den Menschen auszubreiten. Das ist so ein bisschen eine Lotterie natürlich, welcher Erreger da genau überspringt. Und manche sind einfach von vornherein besser ausgestattet dafür.
Ohne es zu wissen, tippe ich jetzt mal, dass der eine, der sich am besten, in Anführungsstrichen, verbreitet hat, bei den Menschen vom Schimpansen stammt.
Das ist richtig.
Ja, das ist der uns am nächsten stehende Verwandte in der Tierwelt. Wie steckt man sich bei einem Schimpansen an, wenn der im Wald lebt gefälligst und die Menschen in Dörfern draußen?
Das ist natürlich, also den allerersten Ursprung, das ist natürlich wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Wir wissen inzwischen, also wir denken immer, das hat irgendwann in den 80er Jahren angefangen, weil es da sozusagen ein Thema wurde. Inzwischen ist relativ klar, dass es irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich so in der Region Kongo oder Kamerun, wahrscheinlich ist das häufig auf den Menschen übergesprungen und hat erstmal nichts gemacht. Es war erst in dem Augenblick, wo dann auch durch die Kolonialisierung Leopoldville, also heute Kinshasa, da sind dann wahrscheinlich Leute, möglicherweise Jäger oder so, in die Stadt gekommen und irgendwann war dann einfach mal so eine Situation gegeben, wo jemand mit diesem Erreger infiziert war, andere Menschen infiziert hat, das ist in die Großstadt gekommen und hat sich von da dann langsam weltweit ausgebreitet. Jetzt im 21. Jahrhundert ist die Welt natürlich viel vernetzter und wir sehen all die gleichen Effekte letztlich, aber es geht halt alles viel, viel schneller.
Kommen unsere ganzen Seuchen, also alle epidemischen Krankheiten, die uns Menschen im Laufe der, ich sag jetzt mal, Jahrtausende heimgesucht haben, am Anfang von Tieren, also die Pocken, die Pest und dann die verschiedenen Grippewellen, die sogenannte spanische, die asiatische, die Hongkong-Grippe, die russische und so weiter?
Die allermeisten, also es gibt so Schätzungen, dass 2/3 aller Krankheiten, aller Infektionskrankheiten bei Menschen Zoonosen sind. Ich meine, letztlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, so viele andere Möglichkeiten gibt es auch gar nicht. Es gibt natürlich ein paar Erreger, die sozusagen schon unsere Vorfahren betroffen haben, die sozusagen von unseren Vorfahren direkt auf den Menschen übergegangen sind. Aber sehr viele Krankheiten sind zum Beispiel gekommen, als der Mensch sesshaft wurde und einfach über die Nutztierhaltung. Zum Beispiel, ein Beispiel zu geben, die Masern, die sind wahrscheinlich von den Rindern gekommen. Also Rinderpest ist das am nächsten verwandte Virus zu den Masern. Wir gehen davon aus, dass das vor tausenden Jahren auf den Menschen vom Rind übergegangen ist.
Also wir leben ja schon sehr lange mit Tieren zusammen. Der erste war der Wolf, der durch das Zusammenleben mit uns zum Hund wurde. Manche Genetiker rechnen damit bis zu 30.000 Jahren, aber die Staupe bekommen wir deshalb nicht.
Das stimmt. Also ich meine, das gibt natürlich auch immer so unterschiedliche Faktoren, die so ein bisschen darüber entscheiden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Tier, dass bestimmte Infektionskrankheiten überhaupt beim Tier vorkommen und dann auf den Menschen überspringen. Und ein Faktor ist zum Beispiel natürlich auch wie groß die Populationen dieser Tiere sind, also wie sehr sozusagen eine Infektionskrankheit überhaupt die Chance hat, sich bei Tieren auszubreiten. Und da ist es natürlich so, in dem Augenblick, wo man Nutztiere hat, die in großen Beständen dicht gedrängt zum Beispiel leben, dann ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass sich da Infektionskrankheiten ausbreiten und entwickeln, die dann irgendwann auch auf den Menschen überspringen können.
Also die Masern müssten dann sozusagen aus dem Neolithikum stammen, als die Menschen sesshaft wurden und zunächst mal Rinder, dann Schafe und Ziegen und dann auch später Schweine zu sich genommen haben.
Genau, da gibt es eine große Diskussion. Die Masern sind interessant, weil die Population groß genug sein muss, weil es wahnsinnig ansteckend ist, muss die Population groß genug sein des Menschen, um immer wieder neue, noch nicht infizierte Menschen hervorzubringen, die dann infiziert werden können. Darum, das haben Menschen modelliert und sind im Grunde genommen zu dem Schluss gekommen, dass sich die Masern eigentlich erst bei Menschen ausbreiten konnten, als es die ersten Städte gab. Also als die Population des Menschen groß genug und dicht genug war, dass so ein Virus sich immer weiter ausbreiten kann und nicht irgendwann in eine Sackgasse rennt.
Es gibt ja auch Beispiele von Viren, die wir quasi selber in unsere Nähe gebracht haben. Ein bekanntes Beispiel ist das Nipah-Virus, das auch mal, da sind wieder die Flughunde. Bei den SARS-1 waren es ja auch Flughunde und bei Ebola waren es auch Flughunde. Womöglich die Flughunde im Spiel. Wie funktioniert das mit dem Nipah-Virus und wie haben wir das quasi kreiert?
Genau, das, also ich meine, wir haben es natürlich nicht kreiert, aber was wir kreiert haben, ist so eine Art Brücke für das Virus zum Menschen. Also beim Nipah-Virus ganz konkret hat man nachweisen können, es gab Schweinefarmen, zum Beispiel in Indonesien, Malaysia, und die Bauern haben dort auch Feigenbäume angebaut, einfach als zusätzliches Einkommen. Und dann sind die Flughunde sind zu diesen Feigenbäumen gekommen, um sich davon zu ernähren und haben dann so halb gegessene Früchte auf den Boden fallen lassen. Da war dann Speichel von den Fledermäusen dran oder von den Flughunden. Und dann haben die Schweine diese Reste gegessen, haben sich darüber offensichtlich infiziert mit diesem Virus. Und über die Schweine hat sich dann der Mensch infiziert.
Und das verursacht eine Gehirnerkrankung, Gehirnhautentzündung. Das ist sehr, sehr gefährlich. Da hat die WHO ein bisschen Angst davor, dass das mal wirklich zu einer Pandemie werden könnte, oder?
Genau, es gibt einfach diese Viren, das ist ja auch ganz interessant, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, wo wir manche dieser Viren kennen und sagen, denn die WHO hat eine Prioritätsliste von 10 Viruserkrankungen, wo sie sagt, okay, das sind welche, wir wissen, die sind gefährlich, die haben das Potenzial, sich auszubreiten, darauf steht auch SARS und es steht MERS da drauf, ein anderes Coronavirus und wir haben eigentlich keine Mittel, um uns davor zu schützen. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren diese Bestrebung, sich sozusagen besser darauf vorzubereiten. Und auf dieser Liste steht auch noch eine Krankheit, die WHO Disease X nennt, also Krankheit X. Und die steht im Grunde genommen für ein Virus, das wir bisher nicht kennen, was sich ausbreiten könnte. Und genau das ist die Situation, in der wir uns jetzt finden.
Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe und Wissenschaftsjournalist bei Science. Recht herzlichen Dank. Das Tier und wir. Wildnis als Gefahr, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt nun ein kleines Tierporträt, aufgeschrieben von Alfred Brehm in seinem Tierleben, als wir noch nicht wussten, dass die Flughunde, von denen wir es eben schon mal hatten, Reservoir für vielerlei bösartige Krankheitserreger sein können.
Noch ehe bei uns an schönen Sommertagen die Sonne zur Rüste gegangen ist, beginnt eine der merkwürdigsten Ordnungen unserer Klasse ihr eigentümliches Leben. Aus allen Ritzen, Höhlen und Löchern hervor kriecht eine düstere, nächtige Schar, welche sich bei Tage scheu zurückgezogen hatte, als dürfte sie sich im Lichte der Sonne nicht zeigen, und rüstet sich zu ihrem nächtlichen Werke. Je mehr die Dämmerung hereinbricht, umso größer wird die Anzahl dieser dunklen Gesellen, bis mit eintretender Nacht alle munter geworden sind und nun ihr Wesen treiben. Halb Säugetier, halb Vogel stellen sie ein Bindeglied zwischen einer Klasse zur anderen dar, und dieser Halbheit entspricht auch ihr Leibesbau und ihre Lebensweise. Sie sind eben weder das eine noch das andere ganz. Sie, die Fledermäuse, sind gleichsam ein Zerrbild der vollendeten Fluggestalt des Vogels, aber auch ein Zerrbild des Säugetiers. Unser Vaterland liegt an der Grenze ihres Verbreitungskreises und beherbergt bloß noch kleine, zarte, schwächliche Arten. Im Süden ist es anders. Unter allen Merkmalen, die ein Flattertier besitzt, ist die Entwicklung der Haut das merkwürdigste, weil sie nicht nur die ganze Körpergestaltung, sondern namentlich auch den Gesichtsausdruck bedingt und somit die Ursache wird, dass viele Fledermaus-, also auch Flughundgesichter, ein geradezu ungeheuerliches Aussehen haben. Die breit geöffnete Schnauze trägt allerdings auch mit bei, dass der Gesichtsausdruck ein ganz eigentümlicher wird. Die Hautwucherung an den Ohren und der Nase aber ist es, welche dem Gesichte sein absonderliches Gepräge und, nach der Ansicht der meisten wenigstens, seine Hässlichkeit gibt.
Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt noch ein Tierporträt, jetzt geht es um das Schuppentier, das Pangolin. Das könnte dafür verantwortlich sein, dass wir jetzt Corona haben, denn es steht im Verdacht als Überträger des bösen Virus, verkauft auf einem Wildtiermarkt in Wuhan, um gegessen zu werden. Aber auch verfolgt von Wilderern, nicht nur in Asien, sondern auch in Afrika, wegen seiner Schuppen. Die werden in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilmittel betrachtet, obwohl sie eigentlich nur aus Keratin bestehen. Das könnte man auch bei unseren Friseuren gewinnen, denn unsere Haare bestehen auch daraus. Aber nein, es muss ein wildes Tier sein, das dadurch bedroht ist. Aus Südafrika, Jana Gent.
Sie hat Knopfaugen, eine spitze Nase und eine Zunge, schmal wie ein Strich, aber 70 Zentimeter lang, meist aufgerollt in ihrem Mundraum. Der Rest des Körpers bis hin zum Schwanz ist von Schuppen bedeckt. Das Pangolinweibchen wurde lebend im ländlichen Norden Südafrikas gefunden und zu Karen Lawrence gebracht. Sie hat sich einen Namen gemacht als Afrikas Ärztin für die Schuppentiere. Allein letztes Jahr haben wir 62 Tonnen Schuppen gefunden. Nur die Schuppen, nicht die Tiere. Die stammten von etwa 300.000 Tieren in einem Jahr. Das sind nur die, die beschlagnahmt wurden. Alles andere wissen wir ja gar nicht. Ermittler schätzen, dass die beschlagnahmten Schuppen nur zwischen 8% und 10% der gewilderten Tiere ausmachen. Gewildert werden sie wegen der Schuppen, die sie in der Natur eigentlich ja sogar schützen. Wie die Hörner von Nashörnern oder menschliche Fingernägel bestehen sie aus Keratin. Und doch werden sie in Asien in der Medizin verwendet. Bis zu 1.000 Dollar kostet das Kilogramm. Aber auch das Fleisch wird gegessen. In Asien gibt es Restaurants, da zeigen sie dir lebende Tiere und du sagst, welches du essen möchtest. Richtige Syndikate stecken dahinter, sagt Richard Challen vom Institut für Sicherheitsforschung in Johannesburg. Ihm zufolge haben die Wilderei und der Handel mit Schuppentieren ungeahnte Dimensionen erreicht. Es ist schon eher eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Es betrifft die Sicherheit unserer Grenzen, unseres Landes. Diese Netzwerke zielen nicht nur auf die Natur ab. Selbst in Südafrika kennen wenige Menschen dieses Tier überhaupt, denn diese ausgesprochen sonderbare Spezies ist nicht nur scheu, sondern bis heute wenig erforscht. Grundsätzlich aber bezeichnet sie Toby German vom Umweltverband Pangolin Africa als eine zentrale Säugetierart. Pangoline sind doch die Gärtner der Natur. Sie verschlingen gewaltige Mengen Insekten. Die Arten hier in Südafrika sind nachtaktiv. Sie verbringen ihre Abende und Nächte also damit, in Nestern von Ameisen und Termiten zu buddeln. Wenn es keine Schuppentiere mehr gibt, dann geraten Ameisen und Termiten außer Kontrolle. Es gibt Berichte über Landstriche, deren Fläche kleiner wurde, seit es dort keine Pangoline mehr gibt. In Südafrika werden regelmäßig Wilderer zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und doch, alle 5 Minuten wird ein Pangolin gefangen. Nicht nur in Südafrika, sondern überall auf dem Kontinent, wo sie leben. Obwohl sie keine natürlichen Feinde haben, sind sie gefährdet. Forscher schätzen, dass es von den 4 afrikanischen Pangolinarten in 20 Jahren keine mehr geben wird, wenn die Wilderei genauso weitergeht wie bisher.
Arnulf Könke am Telefon, Leiter des Fachbereichs Artenschutz beim WWF Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag.
Vielleicht haben wir ja eine Chance, dass wir das mit der Wilderei jetzt in den Griff bekommen. Nach dem Ausbruch der SARS-2-Corona-Epidemie, die wir gerade haben, die einmal mehr von einem Wildtiermarkt in China ausgegangen sein soll. Was wird auf den Wildtiermärkten in Asien alles gehandelt? Pangoline haben wir schon gehört, aber was noch?
Es ist eine große Bandbreite an Tieren, die auf den oft illegal und unregulierten Wildtiermärkten gehandelt wird. Klar, Schuppentiere, also Pangolinen sind dabei, auch kleine Raubtiere, Ginsterkatzen zum Beispiel, die ja auch bei der SARS-Epidemie zur Berühmtheit gelangt sind. Auch oft Nagetiere, aber auch natürlich Vögel, also wirklich eine große Bandbreite. Auch Reptilien, Schlangen, Krokodile finden sich, also eine große Artenvielfalt leider, die vor Ort gehandelt wird.
Und sehr, sehr viele Tiere, das zeigen die Bilder und die Filme, die es darüber gibt, aus Südostasien, sehr, sehr viele Tiere lebend. Ich habe gelesen, bei den Chinesen gelte nur lebendes Fleisch als frisch. Ist das so?
Ich kann, ja, bei dem lebenden Fleisch ist es schwierig. Das Problem ist ja genau gerade, dass da ja gerade diese Gefahr ausgeht vom Lebendhandel, von dem lebend Zusammenhalten von Wildtieren, die sich vielleicht in der freien Natur gar nicht getroffen hätten. Das heißt, da ist der Lebendhandel wirklich ein Problem.
Wenn die Wildtiermärkte jetzt geschlossen sind oder reguliert werden, ist das eigentlich dann eine Entspannung für den Artenschutz? Bedeutet das einen Rückgang der Wilderei?
Dafür ist es wirklich noch deutlich zu früh, das zu sagen. Was wir aber aus Erfahrung wissen, der Arbeit des WWF und Partnern vor allen Dingen vor Ort, ist, dass es immer auf die Umsetzung von Verboten von existierenden Gesetzen ankommt. Gerade in Südostasien ist der allergrößte Teil des Handels mit Wildfleisch, mit Buschfleisch schon verboten. Das heißt, es kommt darauf an, diese Regelung wirklich effizient umzusetzen. Und dann werden wir erst in längerer Zukunft, denke ich, sehen, ob das wirklich einen Effekt hat auf die Wilderei. Wir müssen natürlich aufpassen, dass der Handel nicht in andere Bereiche rutscht. Wir sehen leider schon seit langem eine Tendenz des stärkeren Online-Handels, bisher weniger mit Fleisch, eher mit anderen Wildartenprodukten, die illegal gehandelt werden. Und natürlich muss dann da auch entsprechend durchgegriffen werden in Kooperation mit den entsprechenden Plattformen.
Weil manches schon jetzt illegal ist, zum Beispiel die Zucht von Wildtieren und der Handel auch von Wildtieren. Die hatten das gerade eben so im Nebensatz angesprochen. Das Illegale muss man dann aber auch tatsächlich kontrollieren und verbieten. Also nee, verboten ist es ja schon, man muss es durchsetzen.
Das ist richtig. Daher kommt auch diese manchmal etwas verwirrende Doppelung von wir verbieten den illegalen Wildtierhandel, was die chinesische Regierung danach gesagt hat. Das bedeutet im Grunde, dass man, was schon illegal ist, jetzt auch wirklich effizient umsetzt. Und wir hoffen, dass eben auch in Nachbarländern, wo diese unregulierten und illegalen Wildtiermärkte eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Vietnam, wie zum Beispiel Myanmar, Thailand, auch derartige Schritte getroffen werden können.
Welche Rolle spielt denn TCM dabei, also die traditionelle chinesische Medizin, die viele wilde Teile von Tieren zu Pülverchen zerreibt und damit allerlei Gebrechen heilen will, so auch die Pangoline, wie eben gehört?
Ja, in der Arbeit vor Ort stellen wir beim WWF mit Partnern fest, dass es ganz viele verschiedene Beweggründe gibt, warum Wildtierprodukte gekauft werden und gehandelt werden. Dazu gehört manchmal natürlich die ihnen zugeschriebene medizinische Wirkung. Das kann traditionelle Medizin sein, es kann auch andere medizinischer Glaube sein. Oft ist es aber auch ein Statussymbol, dass man etwas Teures kauft und vielleicht auch Menschen schenkt oder mit denen gemeinsam verzehrt. Und teilweise ist es auch ein langer, tradierter, kultureller Wert von Ästhetik und Schönheit. Was wir merken ist, wir müssen im Grunde diese Bedürfnisse ernst nehmen und versuchen gemeinsam mit den Leuten vor Ort herauszufinden, wie kann man diese Bedürfnisse erfüllen, ohne die bedrohten Wildartenprodukte zu kaufen. Und das ist dann für jedes Tier immer anders. Es gibt zum Beispiel Bemühungen, dass Schuppentiere eben nicht mehr, teilweise werden sie ja noch von Krankenkassen lokal bezahlt werden, also Schuppentiermedizin. Mhm. Es gibt bei Elfenbein Bemühungen zu zeigen, okay, es ist vielleicht schöner, andere Kunstobjekte zu sammeln. Und bei Nashornhorn gibt es schon erfolgreiche Kampagnen zu zeigen, dass man sich auch stark fühlen kann, ohne Nashornhorn zu konsumieren. Das heißt, es ist wirklich ziemlich kompliziert und man muss sich wirklich in die Psyche der konsumierenden Menschen hineinversetzen und deren Bedürfnisse ernst nehmen.
Und wenn wir jetzt aus der Corona-Epidemie den Schluss ziehen, dass der Handel mit Wildtieren stark eingeschränkt wird, würde das, frage ich nochmal, eine Entspannung beim Artenschutz bedeuten oder müsste TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, gleich mit verboten werden?
Wir würden natürlich nicht so weit gehen, die TCM zu verbieten, sondern es geht darum, dass wir vom WWF hoffen, dass es auch inmitten dieser aktuellen großen Anspannung, dass wir langfristig sehen werden, dass es ein Weckruf ist für ein Ende der nicht nachhaltigen Nutzung von vielen bedrohten Tierarten, für welchen Zweck auch immer. Also egal, ob jetzt Verzehr oder Medizin oder vielleicht auch Haustiere oder andere Nutzungszwecke.
Arnulf Könke, Leiter des Fachbereichs Artenschutz beim WWF Deutschland. Vielen Dank. Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr, der Tag in HR2 Kultur. Und noch so ein mögliches Reservoir für ansteckende Krankheiten stellt uns jetzt Alfred Brehm vor, den Makak.
Auch er ist ein ununterbrochen munterer, gutmütiger Affe, verträgt sich ausgezeichnet mit seinesgleichen und den ihm verwandten Arten, weiß ebenso mit größeren Affen trefflich auszukommen und sich sogar in die Laune der Paviane zu fügen oder ihren Grobheiten zu begegnen, wenn er in die Lage kommt, mit ihnen sich abgeben zu müssen. Dass er seinerseits Hülflose nach Kräften bemuttert, kleinere aber ebenso schlecht behandelt, als er von größeren sich behandeln lässt, eine zuweilen widerwärtige Selbstsucht und zuweilen wiederum eine hingebende Aufopferung an den Tag legt, unterscheidet ihn nicht von den Meerkatzen, da diese ja ebenfalls genau in derselben Weise verfahren. Überhaupt bekundet er dieselbe Wetterwendigkeit des Wesens wie die eben genannten Affen. Eben noch äußerst gemütlich und gutmütig, ist er im nächsten Augenblicke einer Kleinigkeit halber höchst entrüstet, erzürnt und boshaft. Eben noch überfließend vor lauter Zärtlichkeit gegen einen Mitaffen oder seinen Wärter, maulscheliert er in der nächsten Minute jenen und versucht, diesen zu beißen. Doch muss ich zu seinem Ruhme sagen, dass auch er für gute Behandlung in hohem Grade empfänglich sich zeigt. Es verursacht deshalb seine Zähmung kaum nennenswerte Mühe. Derjenige, welcher ihn einige Male fütterte oder ihm einen Leckerbissen zusteckte, erringt bald seine vollste Freundschaft und zuletzt eine wirklich dauernde Anhänglichkeit.
Aus Alfred Brehm, wie gesagt. Jetzt haben wir schon viel gehört über den Wildtierhandel in Asien und die Wilderei in Afrika. Alles böse, wie gehört, aber alles weit weg. Da können wir nichts machen, oder? So weit weg ist das alles aber gar nicht. Auch in Deutschland wird illegal mit Tieren gehandelt, auch hier bei uns. Rebecca Preuß aus Bayern.
Ja, kleiner Mann.
Behutsam nähert sich Tierarzt Markus Bauer einem wenige Monate alten Listäffchen. Es war ein schreiendes Häufchen Elend, als wir es aus seiner Kiste befreiten, sagt er. Der Tierarzt steht in einem gekachelten Raum. Temperatur und Luftfeuchtigkeit hier drinnen sind tropisch. Aus einer weich gepolsterten Stoffhöhle schaut ihn das Listäffchen verängstigt an.
Dieses Tier muss mehrmals am Tag gefüttert werden. Es braucht lebende Insekten, es braucht Baumsaft, um zu überleben. Das kann man nicht in einem Vogelkäfig realisieren. So ein Tier daheim in der Wohnung halten zu wollen, ist Irrsinn fürs Tier und für die Menschen, die am Schluss ganz schnell keine Freude mehr mit dem Tier haben.
Das Listäffchen ist seit Mai 2019 in der Obhut der Reptilienauffangstation in München, die längst nicht mehr nur Reptilien aufnimmt, sondern auch Exoten und Wildtiere. Das Äffchen war Ware in einem der größten illegalen Tiertransporte, die in den letzten Jahren in Bayern aufgegriffen wurden. Im Mai 2019 stoppen Schleierfahnder der Bundespolizei einen Kleintransporter aus Ungarn an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Waidhaus. Neben dem Listäffchen sind in das Fahrzeug noch über 20 Hundewelpen gequetscht. Dutzende Vögel, zum Teil aus Afrika, Schwäne sind dabei, sogar drei Weißwedelhirsche. Insgesamt 320 Tiere in einem Kleintransporter.
Für meine Begriffe war das eine Lieferung nach Bestellung. Da waren sehr rare Wildhühner dabei. Da waren diese Hirsche dabei, die in Europa super selten sind. Da ist ein hochpreisiges, sehr seltenes Äffchen dabei gewesen. Ich persönlich bin der Meinung, dass der reine Verkaufswert dieser Tiere ein kleines Vermögen dargestellt hätte, wenn man sie nicht erwischt hätte. Also da ist auch richtig Geld damit zu machen.
Seit 20 Jahren leitet Tierarzt Markus Bauer die Reptilienauffangstation in München. Der Transport von Whitehouse war einer der schlimmsten, der je entdeckt wurde, sagt er. Der Handel mit zu jungen, nicht geimpften oder geschützten Tieren verstößt gegen das deutsche Tierseuchen- und Tierschutzgesetz. 3/4 aller illegalen Tiertransporte bundesweit werden in Bayern gestoppt. Doch es wird nicht gezielt nach illegalen Tiertransporten gesucht. Sie sind Beifang am Flughafen Zoll oder bei der Schleierfahndung der Bundespolizei. Was allerdings feststeht, es sind immer häufiger exotische Tiere dabei. Und immer zur Weihnachtszeit blüht das Geschäft mit Hundewelpen. Schleierfahnder stoppten einen Transporter aus Rumänien an der Grenze bei Bad Reichenhall. Inhalt: 3 Hundewelpen, erst 6 bis 8 Wochen alt. Ein Quarantänecontainer im Tierheim Quellenhof Passbrunn bei Dingolfing ist jetzt ihr Zuhause. 2 Monate müssen sie hier isoliert leben, bis ihre Tollwutimpfung greift. Tierheimleiterin Ilona Wojan ist auch Vorsitzende des Tierschutzbundes Bayern. Auf Kleinanzeigenportalen im Internet findet sie laufend Hundewelpen, die viel zu billig für wenige 100 € angeboten werden. Von seriösen Züchtern können diese Angebote nicht stammen.
Da ist es schon erstaunlich, wie viele Welpen im Moment im Angebot sind, von denen nicht alle 1.000, 2.000 Euro kosten. Es ist schon ein Angebot da.
Die Täter des illegalen Handels sitzen im Ausland und müssen kaum eine Strafe befürchten, da EU-weite Abkommen fehlen. Die Kosten für die Versorgung der Tiere bleibt an den Landratsämtern hängen, in deren Bereich die Tiere aufgegriffen wurden. Im Fall des Transports von Whitehouse ist es der Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Auf BR-Anfrage teilt das Landratsamt mit, dass ein Quarantänewelpe zwischen 1.200 und 1.500 Euro kostet. Die Reptilienauffangstation, die das Listäffchen und die Hirsche aufgenommen hat, habe bereits Rechnungen über 41.000 Euro gestellt.
Rebecca Preuß aus Bayern über den illegalen Tierhandel, der auch bei uns floriert. Und vielleicht könnte ja dann auch eines der nächsten Viren aus einem bayerischen illegalen Tiertransport kommen, das auf die Menschen überspringt. Professor Josef Reichholf, Ökologe, Zoologe und Evolutionsbiologe in München. Guten Tag.
Hallo.
Wir sprechen heute über Zoonosen, weil auch das derzeit umgehende Coronavirus von Wildtieren auf das Säugetier Mensch überkommen sein soll. Nun haben sich die Menschen, ich spreche jetzt mal den Evolutionsbiologen Reichholf an, solange es sie gibt, haben sich die Menschen auch von Fleisch ernährt, früher sicher auch öfter von Aas. Das heißt, es müssten doch auch unsere Vorfahren solche Probleme schon gehabt haben.
Grundsätzlich ja, aber da muss man bedenken, die waren ja sehr dünn verteilt in der Landschaft. Sie lebten als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen. Und die Tiere, die sie erbeuteten, die waren alle mehr oder minder gesund. Und wenn ein Kadaver als frisch getötetes Tier von einem Raubtier abgejagt werden konnte, dann ist das gebraten worden, dieses Fleisch, und dadurch auch bekömmlich gemacht. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass sehr viele Infektionen zustande gekommen sind und die Menschen daran starben.
Aber da sie, wie gesagt, schon in kleinen Gruppen zusammenlebten, ist da nicht gleich die ganze Menschheit ausgerottet worden.
So ist es. Das Problem ist ja die Weiterverbreitung. Wenn eine Person betroffen ist oder eine Familie, dann macht das evolutionsbiologisch gesehen für die weitere Entwicklung nichts Wesentliches aus. Das sind Todesfälle, wie sie auch durch Feindeinwirkung oder durch Artgenossen, die einem böse gesinnt sind, auftreten können.
Wenn wir jetzt mal in die späteren Zeiten gucken, als die Menschen dann angefangen haben, über längere Distanzen zu handeln, Krankheiten, die Menschen einschleppen in die Siedlungsräume von anderen Menschen, die mit diesen eingeschleppten Krankheiten noch nie zuvor zu tun hatten. Also das war sicherlich mit der Pest so, die kam über die Seidenstraße nach Europa. Und es war wahrscheinlich auch so, als die ersten Kolonisatoren dann in Amerika ankamen.
Das war das Schlimmste, was sie anrichteten, dass sie Krankheiten aus der sogenannten alten Welt in die neue mitgebracht hatten. Denn die Menschen dort waren an diese Krankheiten überhaupt nicht angepasst. Das heißt, es gab sehr, sehr hohe Sterblichkeitsraten, vergleichbar jenen, die zum Beispiel im tierischen Bereich das aus Südamerika stammende Myxomatose-Virus unter den europäischen Kaninchen ausgelöst hat. Das sind dann wirklich die Megaseuchen, wo die Kaninchen in unserer Zeit gestorben sind wie die Fliegen und vor rund einem halben Jahrtausend die Menschen in Amerika.
Das heißt, Sie sagen, das war das Schlimmste, was Sie dort angerichtet haben. Die Spanier zum Beispiel, die Portugiesen, als sie dort ankamen, das war schlimmer als das Töten, was sie sonst noch vorgenommen haben. Die haben ja auch viele, viele Menschen tatsächlich umgebracht.
Aber an den Seuchen ist ein Vielfaches der direkt Getöteten ums Leben gekommen. Und die Seuchen, und das muss man bedenken, die haben die Menschen geschwächt. Sie konnten nicht verstehen, was da mit ihnen passiert. Diese physische und psychische Schwächung hat das Gefühl der totalen Unterlegenheit, der Ausgeliefertheit entwickelt und dadurch auch so quasi alle Widerstände erlahmen lassen, die, weil sie unter den kühleren Bedingungen im Norden Nordamerikas günstigere Lebensbedingungen hatten, die dortigen Indianer dazu geführt hatten, dass sie den vorrückenden Europäern ganz erbitterte Kämpfe geleistet hatten.
Das heißt, in Südamerika war das Sterben an Krankheiten, an eingeschleppten Krankheiten, Schnupfen und so weiter, Grippe, sehr viel heftiger, weil es tropisch ist.
Genau, also in den tropisch-subtropischen Gebieten können auch die Bakterien und die Viren in aller Regel besser, länger überleben und dadurch infektiöser werden, auch weil die Menschen gezwungen sind, relativ dicht beisammen zu leben. In den Tropen sind es hauptsächlich die Fluss- und Seeufer, an denen sich die Menschen massieren. Und das sind die Brutstätten dieser Krankheiten.
Da, wo viele Menschen zusammen sind, aber das war in den alten Indio-Republiken doch auch. Da waren doch auch viele Menschen zusammen.
Das Hochland in Südamerika ist trocken und kalt. Das sind erheblich günstigere Bedingungen für die Menschen und ungünstigere für die übertragbaren Krankheiten, die im Sinne der infektiösen Krankheiten dann von den Europäern übertragen worden sind. Aber diese Krankheiten der Europäer, die kamen aus gemäßigten Klimabereichen. Das heißt, die passten dort in die Hochlagen der Anden, obwohl es dort tropische Verhältnisse dem geografischen Bereich entsprechend gibt, waren die klimatischen Verhältnisse nicht tropisch. Die Menschen waren gezwungen, oft auch durch Wassermangel, relativ unhygienisch zu leben und das hat die Ausbreitung eben auch begünstigt.
In der jüngsten Zeit kommt vielleicht noch etwas anderes hinzu, also dass wir so viele Menschen auf der Erde sind wie noch nie und so dicht gepackt aufeinander hängen und so mobil wie noch nie. Also alles, was Sie jetzt erzählt haben, hat ja mit dichtem Zusammenleben zu tun und mit der Mobilität, also der der Einschleppung von Viren oder Bakterien in Gegenden, wo die vorher nicht bekannt waren. Das ist das eine. Dann kommt aber auch noch dazu, dass wir ja immer weiter in die letzten Lebensräume der Wildtiere vordringen. Wir rücken ihnen ja auf den Pelz, gerade auch in den Tropen, wenn wir den Regenwald abholzen. Kann das auch noch so eine epidemiologische Folge haben?
Zweifellos, weil da zwei oder mehrere ganz unterschiedliche Organismen einander sehr nahe kommen, zum Beispiel Flughunde im Kongo-Gebiet oder auch in Südostasien Fledermäuse, wenn die Menschen deren Höhlen, Rastplätze, aus welchen Gründen auch immer, nutzen, aufsuchen, dann atmen sie den Staub ein, kommen mit den Exkrementen dieser Tiere in Kontakt. Und da gerade diese fliegenden Säugetiere in ihrem Stoffwechsel, in ihrem Immunsystem ganz anders eingestellt sind als wir Zweibeiner, kommt es gerade aus diesen Tiergruppen heraus häufig zum Überspringen von Viren mit ausgesprochen fatalen Folgen für die Menschen.
Professor Josef Reichhoff, der Evolutionsbiologe aus München, recht herzlichen Dank. Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt porträtiert uns Alfred Brehm noch einmal ein Tier. Das ist zwar sehr schlecht beleumundet, steht aber nicht im Verdacht, uns mit irgendetwas angesteckt zu haben, außer vielleicht mit schlechtem Benehmen, der Schmutzgeier.
Unter allen Mitgliedern der Gruppe hat kein einziger eine so große Berühmtheit erlangt wie der Schmutzgeier, der seit uralter Zeit bekannte und beschriebene Kot- oder Maltesergeier, die Henne der Pharaonen und wie er sonst noch benamset worden sein mag. Er ist es, dessen Bildnis die altägyptischen Bauwerke zeigen, welcher von den alten Ägyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und heutigen Tages noch wenigstens keine Missachtung auf sich gezogen hat. Er unterscheidet sich von allen bekannten Arten seiner Familie durch seine rabenähnliche Gestalt, die langen, ziemlich spitzen Schwingen, den langen, abgestuften Schwanz und die Art und Weise der Befiederung.
Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr, der Tag in Nahe 2 Kultur. So, jetzt noch einmal zurück zum aktuellen Virus, SARS-CoV-2, dem Coronavirus, das die derzeitige Pandemie ausgelöst hat und sich immer weiter verbreitet. Und zu seinem Vorgänger SARS-CoV-1, das übrigens um ein Vielfaches tödlicher war als SARS-CoV-2. Thorsten Schweinhardt.
Coronaviren sind alte Bekannte. Ihren Namen hat die Virenfamilie von der kranzförmigen Proteinhülle, die das eigentliche Virusmaterial umschließt. Virologen wissen schon lange, dass Coronaviren bei verschiedensten Wirbeltieren verbreitet sind, unter anderem bei Vögeln, Schweinen, Hunden, Katzen, Pferden und Mäusen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es zwei Corona-Arten gibt, die sich speziell auf den Menschen adaptiert haben. Diese Erreger machten den Forschern bisher aber wenig Sorgen, denn sie lösen in ihrer bislang bekannten Form allerhöchstens einen leichten Husten oder Schnupfen aus. Kritischer sieht es da schon bei Coronaviren aus, die sich an Tiere angepasst haben und dann, warum auch immer, Menschen befallen. Sei es durch eine Mutation oder auch durch das erstmalige Überwechseln des Erregers von einem Tier zum Menschen. Der Blick auf die Gefahren von Coronaviren änderte sich schlagartig im Jahr 2003, als sich weltweit eine neue Krankheit verbreitete, SARS. Die ersten Fälle traten Ende 2002 in der südchinesischen Provinz Guangdong auf. Im Februar 2003 breitete sich die schwere Atemwegserkrankung erst in ganz Südostasien aus, bevor sie die USA und Kanada erreichte und von dort über alle Kontinente zog. Insgesamt infizierten sich rund 8000 Menschen, knapp 800 von ihnen starben. Als Auslöser für SARS wurde bereits 2003 ein neuartiges Coronavirus identifiziert, das offenbar durch einen tierischen Wirt auf den Menschen übertragen wurde. Die Frage war, von welchem Tier stammte das Virus? Anfangs nahmen viele Wissenschaftler an, Hauptüberträger für SARS seien Larvenroller, chinesische Wildtiere aus der Familie der Schleichkatzen. Diese Tiere gelten in Südchina als Delikatesse. Durch den Verzehr könnte SARS seinen Weg zum Menschen gefunden haben. Seit 2005 gelten andere Tiere als deutlich wahrscheinlicher, Fledermäuse. Genauer gesagt die Fledermausart der Hufeisennasen. Diese Fledermäuse tragen häufig Coronaviren in sich. Ebenso wie die Larvenroller werden auch Fledermäuse in China gegessen. Der Fledermauskot wird zudem in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. 2012 bekam der gefährliche Zweig der Corona-Familie weiteren Zuwachs. In Saudi-Arabien trat eine neue Lungenkrankheit auf, MERS. Die Bezeichnung steht für nahöstliche Atemwegserkrankung und der Name passt, denn bisher trat sie ausschließlich auf der arabischen Halbinsel auf. MERS ähnelt in vielem der Krankheit SARS, ist aber doch anders. Unterschiede gibt es vor allem bei der Verbreitung. MERS springt längst nicht so leicht von Mensch zu Mensch über wie das hoch ansteckende SARS. Doch auch hier spielen Tiere eine entscheidende Rolle. Man geht davon aus, dass MERS ebenfalls von Fledermäusen verbreitet wird, die das Virus an Dromedare weitergeben. Durch die als Nutztiere gehaltenen Dromedare wiederum springt das MERS-Coronavirus in manchen Fällen auf den Menschen über.
Thorsten Schweinhardt über den Weg der Coronaviren zu uns und jetzt zu einem, der einen Impfstoff entwickelt hat gegen das MERS-Virus zum Beispiel. Professor Stefan Becker, Leiter des Instituts für Virologie der Universität Marburg, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Robert-Koch-Instituts und einer der Forscher, die auch an einem Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus-2 arbeiten. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Die meisten Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergreifen oder sich in Tieren entwickeln und dann Menschen krank machen können, kommen von Säugetieren zu uns. Das ist nicht weiter verwunderlich, wir sind ja auch Säugetiere. In der letzten Zeit waren das hauptsächlich Wildtiere, weshalb jetzt allenthalben die Forderung erhoben wird, die Wildtiermärkte zum Beispiel in China und anderswo in Asien auch und in Afrika dauerhaft zu verbieten. Würde das die Gefahr verringern, dass sich nach dem jetzigen Coronavirus demnächst das nächste auf den Weg zu uns machen?
Naja, also wenn wir davon ausgehen, dass sowohl das SARS im Jahr 2003 als auch das SARS jetzt im Jahr 2020 und zwischendurch auch mal das MERS-Coronavirus im Jahr 2012 von eben Tieren auf den Menschen übergesprungen sind und zumindest mal SARS-1 und SARS-2 von Wildtiermärkten wahrscheinlich ausgegangen sind, dann könnte man sich vorstellen, dass das wenigstens einen Teil der Infektion vielleicht verhindern könnte. Ob das allerdings jetzt eine Garantie dafür ist, dass das nicht mehr passiert, das glaube ich eigentlich nicht.
Ebola kam auch über Wildtiere. Ist das ein bestimmter Virentyp, der uns sozusagen aus der Wildnis angreift?
Also in den letzten Jahren waren das vorwiegend RNA-Viren, die dann von Tieren auf Menschen gesprungen sind. Möglicherweise eignen die sich besonders gut, weil die halt sehr flexibel sind von ihrem Genom her. Die haben eine sehr hohe Mutationsrate. Es bilden sich halt solche Wolken von Viren, die alle ein bisschen unterschiedliches Genom haben. Und dadurch sind diese Viren auch in der Lage, sehr schnell auf neue Umweltreize oder auf eine neue Umwelt zu reagieren. Also die suchen sich dann quasi aus dem riesigen Pool von Viren, die alle winzig unterschiedlich sind von den anderen, dann genau das Virus raus, was sich am besten vermehren kann. Beziehungsweise das ist sicherlich kein aktiver Prozess von den Viren aus, aber es ist dann einfach so, dass sich das Virus, was am besten geeignet ist, eben vermehrt.
Und unterscheidet sich das deutlich von Influenza-Viren, die ja frühere Epidemien ausgelöst haben? Auch 2019 war noch eine ziemlich krasse Grippeviren-Epidemie hier bei uns in Deutschland.
Ja, bei Influenza muss man da unterscheiden. Da gibt es einmal diese saisonale Influenza, die also jedes Jahr kommt und die, wo die Influenza-Viren ebenfalls ein bisschen unterschiedlich sind zu denen vom vorherigen Jahr. Das macht uns ja immer so Probleme bei der Impfstoffherstellung. Und wo dann, wenn diese Viren dann eben diesen Impfstoffen entgehen, quasi kommt es dann zu schwereren Grippewellen hier bei uns in Deutschland oder überhaupt grundsätzlich weltweit. Und dann dazu kommt aber noch ein anderer Effekt. Und zwar sind diese Influenza-Viren im Gegensatz zu dem Coronavirus oder auch zu dem Ebola-Virus, haben die ein Genom, was auf verschiedene Teile aufgeteilt ist. Also man nennt das ein segmentiertes Genom. Und wenn man jetzt zwei Influenza-Viren hat, eines vom Tier und eines vom Menschen, was einen einzigen Wirt infiziert, dann können sich Misch-Influenza-Viren bilden. Und diese Viren sind dann besonders gefährlich für die Menschheit, weil dagegen eben noch keine Immunität entsteht. Und das sind dann die Viren, die Pandemien auslösen, wie zum Beispiel 1918 die spanische Grippe.
Und nahmen die auch den Weg über Wildtiere zu uns?
Man nimmt an, dass die Ursprungsviren in Vögeln zu finden sind von diesen Influenza-Viren und dass die sich dann in solchen sogenannten Mixing Vessels, also so Mischgefäße, das können zum Beispiel Schweine sein, dann eben mit menschlichen Viren mischen. Und dann kommen halt diese Viren raus, die sich in menschlichen Zellen gut vermehren können, aber gegen die keine Immunität bei den Menschen herrscht. Und das ist das große Problem bei den Pandemien.
Aber der Weg von der Tierseuche zur Menschenseuche, den gibt es so nicht. Also das sind nicht Seuchen, die erstmal Tiere krank machen, oder doch?
Es ist meistens so, dass die Tiere da nicht sehr dran erkranken. Also zum Beispiel bei dem Ebola-Virus wissen wir das, dass die Flughunde, also zumindest mal beim Marburg-Virus, ein sehr nahes Verwandte von Ebola-Virus, weiß man das genau. Da sind die Flughunde, die können infiziert werden mit dem Marburg-Virus, die werden aber nicht krank, können es aber übertragen. Und das ist das große Problem.
Sie forschen ja gerade an einem Impfstoff gegen Covid-19, also die aktuelle Corona-Erkrankung. Sie waren auch schon in der Forschung zu SARS-1 beteiligt. Die Viren sind sich ähnlich, sonst würden sie auch nicht SARS-1 und SARS-2 heißen. Kann man die Erfahrungen, die Sie und andere gemacht haben aus der ersten SARS-Epidemie, Pandemie auch, kann man die übertragen, sodass es jetzt schneller einen Impfstoff gibt? Kann man da irgendwelche Erfahrungen nehmen, die man schon hat? Oder ist das jetzige Virus so viel anders, dass das nicht geht?
Man kann sicherlich die Erfahrungen, die wir damals mit SARS-1 gesammelt haben, in einer gewissen Weise auf das SARS-2 übertragen. Das ist auch das gleiche Oberflächenprotein. Wenn man dieses Oberflächenprotein impft, dann entsteht eine Immunantwort und diese Immunantwort ist höchstwahrscheinlich schützend vor der eigentlichen Infektion mit SARS-1 oder SARS-2. Allerdings gibt es zwischen den beiden Viren wahrscheinlich nicht so etwas wie eine Kreuzprotektivität, sondern oder höchstens in einem geringen Ausmaß. Das weiß man noch nicht so genau. Was bei uns momentan besonders interessant ist, sind unsere Vorstudien zu dem MERS-Coronavirus. Also auch ein Coronavirus, was zoonotischen Ursprungs ist. Das kommt von Kamelen auf den Menschen. Und da hatten wir in den letzten Jahren eben eine, zusammen mit den Kollegen Sutter aus München und Addo aus Hamburg, einen Impfstoff gemacht und der ist jetzt auch in Menschen getestet. Und diese Arbeiten, die helfen uns wirklich sehr jetzt für das neue SARS-2.
Weil die sich auch sehr ähnlich sind, MERS. Also das ist das, was in Saudi-Arabien ausgebrochen ist damals. Und das heutige SARS-2?
Ja, die sind sich ähnlich. Es sind halt beides Coronaviren. Mhm. Und bei beiden Viren ist dieses Spike-Protein, also das Oberflächenprotein, mit dem die Viren dann quasi an Zellen andocken, um dann auch in die Zelle eindringen zu können. Das Prinzip ist das gleiche. Und wir konnten jetzt in unserer Impfstoffplattform, die wir haben, quasi einfach nur das Oberflächenprotein von SARS-2, das SARS-2-Oberflächenprotein nehmen und das MERS-Oberflächenprotein ersetzen. Und dadurch haben wir halt sehr viele Vorarbeiten, die wir gemacht haben für MERS, dann auch nutzen können. Also das hat sehr geholfen.
Hört sich jetzt so an, als wären Sie ganz nah dran an dem neuen Impfstoff.
Ja, das ist genau der Punkt. Der Impfstoff selbst ist auch schon da, aber jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Also die Synthese und die Produktion von den ersten Impfstoffen, das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht so sehr der limitierende Faktor. Jetzt geht es ja darum, den Impfstoff zu testen, sowohl im Tier zu gucken, ob es eine Immunantwort gibt und dann schließlich auch bei den Menschen eine klinische Studie zu machen und, was natürlich noch dazu gehört, diesen Impfstoff auch erstmal zu produzieren, sodass man qualitätsgesichertes Material hat, was man dann in menschlichen Studien dann einsetzen kann.
Das dauert noch, heißt es?
Das dauert viel, viel weniger lang als noch vor einigen Jahren. Da hat man gesagt, das sind 15 Jahre von dem Auftreten eines neuen Virus bis zu einem Impfstoff. Ich glaube, wir sind heute deutlich weiter. Also es hat sich vielleicht auf ein Zehntel reduziert. Und die politischen Signale und die Signale von den Zulassungsbehörden, die deuten auch darauf hin, dass diese Prozesse ebenfalls beschleunigt werden. Aber, und das ist mir total wichtig, ohne dass die Sicherheit in irgendeiner Weise kompromittiert wird. Denn das dürfen wir auf keinen Fall machen.
Das heißt, das Fazit unseres Gespräches wäre jetzt eigentlich, wir bleiben dem nächsten Virus durchaus ausgeliefert. Es wird kommen, es kann kommen. Aber wir sind immer besser, uns dann doch relativ schnell dagegen zu wehren.
Ganz genau. Man wird die Eintragung von tierischen Viren in die menschliche Bevölkerung nicht verhindern können. Aber es geht darum, ganz schnell zu reagieren, damit sich dieses Virus dann bei den Menschen überhaupt nicht ausbreitet. Und das ist gerade das, was wir momentan alle noch üben.
Professor Stefan Becker, Leiter des Instituts für Virologie der Universität Marburg und, wie wir eben erfahren haben, einer, der einen neuen Impfstoff schon hat, der jetzt noch getestet werden muss. Vielen Dank. Das Tier und wir, Wildnis als Gefahr. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie uns bis dahin nicht missen wollen, dann können Sie uns natürlich nachhören in der ARD Audio App oder bei hr2kultur.de.
Im Rahmen des Sommerprogramms von hr2 Kultur der Tag wiederholten wir die Tagsendung vom 25. März dieses Jahres.